Einen wunderschönen guten Abend. Wir haben 20.36 Uhr. Wir sind online und wollen alle recht herzlich begrüßen zu unserem Podcast, unserer Nachbesprechung von Watkins Glen, was die Nesca Cup Jungs gestern da abgeliefert haben. Und mit mir dabei ist der Alessandro.
Hi.
Und genau, Alessandro sitzt in Wien. Es regnet bei ihm seit Tagen. Und mal kurz etwas off-topic. Wie schaut es denn aus in Wien? Ist es so schlimm, wie in den Nachrichten gezeigt wird? Bist du selbst betroffen oder sag mal was dazu?
Ich habe das Glück, dass da, wo ich wohne, wir nicht betroffen sind. Tatsächlich, also wir haben keine Hochwassergefahr oder ähnliches. Allerdings auf der anderen Seite der Stadt sehen die Bilder nicht gut aus. Der Wien-Fluss, was ich auf den Bildern auf X gesehen habe, soll vom Überlaufen stehen. U-Bahn-Stationen oder beziehungsweise eine ganze U-Bahn-Linie wurde schon gesperrt. Eines, was ich von Arbeitskollegen gehört habe, eines überflutet oder beziehungsweise ja, so viel Wasser ist enthalten, dass du nicht weiterkommst. Also es ist schon ein bisschen beängstigend, aber ich sag mal so, Wien hat noch das Glück, nicht wie Niederösterreich ein Katastrophengebiet zu sein. Also Niederösterreich, das Bundesland, was Wien umgibt, großflächig, sehr großflächig sogar, wurde zum Katastrophengebiet aufgrund dem anhaltenden Hochwasser, der ganzen wie soll ich sagen, der ganzen Zerstörung, die da einhergekommen ist, erklärt. Und die Feuerwehr, was ich gehört habe in den Nachrichten, ist pausenlos im Einsatz. Das Wetter soll sich die Woche beruhigen. Es ist für die nächsten Tage jetzt trockenes Wetter vorhergesagt. Aber mal gucken, wie groß der Schaden wirklich ist und wie soll ich sagen, wie lange die ganzen Aufräumarbeiten dauern werden. Also leider wurden noch Todesopfer schon gemeldet durch die Hochwasserkatastrophe, was sehr, sehr traurig ist. Aber im Endeffekt, wie gesagt, alle Kräfte tun das Maximum, was sie können. Und menschlich ist, ja, wie gesagt, 100%, 110%iger Einsatz aktuell am Laufen.
Ja, ich komme ja aus der Nähe von dem Ahrtal und da kam das ja eher überraschend. Da kamen die Vorhersagen, dass ein Unwetter kommt, ja relativ knapp. Diesmal war es ja etwas mehr voll auf Zeit. Das denke ich, dass die Leute ein bisschen besser darauf vorbereitet waren. Zumindest hoffe ich das. Aber wie war es denn? Hat es wirklich bei euch jetzt 3 Tage lang durchgeregnet da?
Ja, sogar mehr. Ja, es hat wirklich geregnet, dauerhaft geregnet. Ich glaube, es gab nur ein paar wenige Stunden an den Tagen, wo es kurz aufgehört hat. Aber es war trotzdem, wie soll ich sagen, viel Wasser, sehr viel Wasser. Und es ist auch beängstigend, weil das halt, wie soll ich sagen, klar, Regen braucht's, und es muss ja auch regnen. Aber wenn du den Wetterbericht liest, wie viel tatsächlich runterkommen soll, ich glaube, irgendwie 300 Liter pro Quadratmeter war die Rede, dann kriegst du schon ein bisschen Gänsehaut oder beziehungsweise dann kriegst du schon ein bisschen Muffensausen, weil du dann realisierst, wie viel das wirklich ist, wie viel da runterkommt.
Ja, und das ist das Schöne an dem Sport, den wir gucken. Also zumindest geht das mir so. Wenn man den ganzen Tag da mit Nachrichten zugeflutet wird und alles immer schlimm und sonstiges, dann freue ich mich jedes Mal auf den Sonntagabend, wenn ich dann die Kinder am Schlafen habe, so um 20:30 oder um 21 Uhr die Nesca, die Green Flag schwenkt. Da kann ich nämlich voll abschalten. Dann konzentriere ich mich nur noch auf das, was da passiert und auf Twitter und die Community. Und ich sehe auch heute schon reger Schriftverkehr im Chat. Da lese ich gleich noch mal ein bisschen drüber. Wenn ihr im Chat Fragen habt, haut die raus. Und Alessandro und ich versuchen darauf einzugehen. Also immer her damit. Ja,
Ich
wir
habe
waren
gleich
in
eine Frage
Watkins
an den
Glen.
Chat. Ich habe gleich eine Frage an den Chat. Wir haben im Hintergrund ein bisschen an dem Mikrofonpegel geschraubt, gearbeitet, gedreht. Passt das diesmal, dass Daniel und ich gleichwertig von der Stimmhöhe sind oder sind wir immer noch different? Weil sonst bin ich langsam auch mit meinem Latein am Ende. Das ist eine Frage an den Chat jetzt an euch da draußen. Weil langsam bin ich sonst auch am Ende mit dem Fachwissen, was ich habe.
Genau, wir waren in Watkins Glen.
Ja.
Left-Turns only sind wir, bevorzugen das Oval, aber es wird auch mal rechts rumgelenkt.
Ja.
Und meine Erwartungen an so ein Roadcourse-Rennen im Vorhinein sind eigentlich immer sehr gedämpft. Und dann gucke ich am Samstagabend in die Quali-Ergebnisse und da habe ich mal nicht schlecht gestaunt. Wie ging es dir da?
Ich sag mal so, das Quali habe ich weniger verfolgt, bin ich ehrlich. Ich weiß nur, dass im Training Tyler Reddick der schnellste war. Ich hatte das Xfinity-Rennen dann noch am Ende mitbekommen, wie es da zu Ende ging, vor allem im Xfinity-Rennen, dass Connor Zilic in seinem Xfinity-Debüt gleich die Pole und den Sieg geholt hat. War schon sehr beeindruckend. Das ist ja der Trackhouse-Schützling, wenn du so willst, der Nachwuchspilot von denen, der ja auch Daytona Sebring dieses Jahr gewonnen hat. Also eben in der IMSA. Und das war halt schon echt verdammt beeindruckend. Das Xfinity-Rennen, dass es da ein bisschen Krach Bum Shepard gibt, das war eh klar. Das gibt es sehr, sehr oft in der zweiten Liga. Aber ich sag mal so, das Cup-Rennen, was ja letztes Jahr noch so abgewatscht wurde, das so tot langweilig war und ich glaube sogar einen Rekord aufgestellt hatte mit unter 2 Stunden Rennzeit. Diesmal war im Gegenteil der Fall, ja. Es war von Runde 1, Kurve 1 weg, spektakulär. Klar, es gab Phasen, dass das Ganze mal beruhigt. Aber es war eigentlich ein spektakuläres Rennen. Ich glaube, es war sogar eines der besten Rundkursrennen, die ich je gesehen habe in der Nesca. Einfach weil, was
Ja,
Spannung anbelangt.
also so weit würde ich jetzt nicht gehen,
Nein, nur
aber
Rundkursrennen,
es war
nicht.
ein Rundkursrennen, ja, es war unterhaltsam. Und ich sage 2 Punkte dazu, es war unterhaltsam, weil überholt wurde. Wenn man jetzt den Vergleich zieht zu Xfinity, gut, Cup ist ja schon Randgruppe, Xfinity ist quasi die Nische in der Randgruppe. Das, was für die echten Hardcore-Jungs, die sich das geben, Xfinity und Trucks. Aber die Xfinity-Autos, da war noch mehr Überholen. Da war gefühlt noch ein bisschen mehr Spannung drin. Aber für ein Cup-Rennen jetzt mit dem Auto auf der Strecke war das vom Unterhaltungsfaktor und vom Entertainment war es gut. Es war alles dabei. Wir gehen gleich noch drauf ein, was alles dabei war. Wir machen aber einen kurzen Schlenker, weil im Chat wurde gefragt, ob ein Rundkursrennen in die Playoffs gehört.
Tatsächlich, ja, finde ich schon, weil die Nesca Cup Series sich so entwickelt hat, dass viel Wert jetzt auch auf Rundkurse gelegt wird. Ne? Wir haben die Ergänzung durch Chicago, wir hatten die Ergänzung in den letzten Jahren durch Austin. Man hat halt die Charlotte Roval schon vor Jahren installiert. Jetzt nächstes Jahr geht es nach Mexiko-Stadt. Also, so gesehen, Nesca legt sehr, sehr viel Wert auf Straßen oder Rundkurse. Und ich denke schon, dass es in die Playoffs gehört. Ob jetzt mal in Charlotte Roval als Rundkurs im klassischen Sinne definiert, darf jeder für sich entscheiden. Aber ich finde, Watkins Glen oder Sonoma gehören da rein. Eins von den beiden, weil es einfach, ich sag mal, die Klassiker sind im Cup-Kalender. Und für Watkins Glen war es tatsächlich Premiere, Playoff-Rennen zu sein. Und das ist halt gelungen. Und ich finde schon, dass ein Rundkurs reingehört. Jetzt nicht in jeder Runde und auch nicht in einer späten Runde. Aber ich bin total cool damit, wenn die Cup Series ein Rundkursrennen darunter in der 16, letzten 16 hat. Also in der ersten Playoff-Runde quasi Round of 16 hat. Bin ich total cool damit. Ob man halt Roval später, wie gesagt, darf jeder für sich entscheiden, ob es ein Rundkurs, Hybrid oder Oval, was auch immer ist. Weiß ich nicht, ob man das so spät braucht. Aber das ist nur meine Meinung dazu.
Ja, ich habe meine Meinung dazu schon öfters gesagt. Also übrigens nochmal danke an den Impact für die Frage. Meine Meinung besteht daraus, dass ein Sonoma-Rennen und ein Watkins-Glen-Rennen dazugehören, weil seitdem 2014, seitdem ich dabei bin, waren die immer dabei. Da waren es die einzigen zwei Rundkursrennen, die gefahren wurden. Und für mich sind das halt die Klassiker,
Ja, das ist
die
halt.
dazugehören, weil da Autos rumgeprügelt werden, die eigentlich nicht auf einen Rundkurs gehören.
Ich sag mal so,
So,
so.
lass mich noch gerade den Satz zu
True.
Ende machen. Dann kam noch jetzt mit dem Stadtkurs, mit dem Event quasi, habe ich mich angefreundet, weil das marketingmäßig kann ich das nachvollziehen, ja. So, jetzt so ein Roval oder Austin brauche ich nicht. Also 2 Klassiker plus ein Event, was jedes Jahr in irgendeine andere Stadt zieht, damit bin ich cool. Das macht ein bisschen Abwechslung da rein, ein bisschen Würze. Aber ich sage immer, man soll seine DNA nicht verkaufen. Man soll nicht zu weit noch in die Rundkurse reingehen und noch einen aufnehmen. Dann sind wir nachher bei 7 oder 8. Und dann kommt da noch eine Stadt, die gibt auch noch Geld dafür, dass die Nesca vorbeikommt. Und dann sind wir bei 8 oder 9. Da sage ich dann, die DNA nicht verkaufen. Das Alleinstellungsmerkmal des Ovals behalten. Schön weiter darauf rumfahren. Das ist das, was ich sehen will. Aber das ist meine persönliche Meinung. Das muss jeder für sich selber ausmachen. Alessandro, du wolltest noch was sagen.
Ich finde halt, weil du so Sonoma und Watkins Glen als Klassiker auch gesehen hast, ich finde halt irgendwo ist es quasi das Monaco, das was das Monaco für die Formel 1 ist, vom Stellenwert her, ja. Also der muss einfach, der Grand Prix muss einfach dabei sein, quasi im Formel 1 Kalender. So muss Watkins Glen und Sonoma im Cup Kalender drin sein. So finde ich, also halt jetzt nur im Rundkurssektor, damit wir uns hier alle gleich verstehen. Ich finde halt, bin ich auch cool mit deiner Idee. Ich finde deine Idee auch nicht schlecht. Also von zwei Fixen plus einem Rotationsrennen. Ich finde halt aber, dass drei zu wenig sind in der heutigen Ära. Ich finde halt, dass du vier, fünf brauchst, weil du halt einfach nicht mehr sagen kannst, Nesca ist nur Oval. Das ist es halt nicht. Also du kannst halt auch, ich sag mal so, du hast eine Brasilien-Serie, die fährt ausschließlich eigentlich nur auf Rundkursen, bis auf diesen einen Semi-Oval, was sie da haben. Die Mexikaner fahren ja genauso auf einem Straßenkurs in Mexiko-Stadt. Es ist ja auch kein Oval, also kein gebautes Oval. Du hast die Kanadier fahren ja auch auf Straßenkursen. Und wir halt in Europa fahren eigentlich nur Rundkurse. Ja, bis halt Vendrell ist der Rest halt klassische Rundkurse. Also du kannst halt in der heutigen Nesca-Ära nicht sagen, wir können nur Oval fahren. Das geht nicht. Und ich finde, dass du 5, 4, 5 brauchst. Ich bin cool mit Watkins Glen Sonoma. Ich bin cool mit Chicago. Ich bin cool mit Austin, wobei ich glaube, dass die Kurzanbindung dem Sport mehr besser tun würde, weil einfach die Autos dichter beisammen bleiben würden, beziehungsweise einfach mehr Verkehr wäre. Und dann hast du schon 4 Rennen. Und dann eben Rotationsrennen, wie du gesagt hast, ein fünftes, Mexiko-Start oder hier, da, jenes. Road America wäre wieder cool. Das ist auch bei den Fans ziemlich gut angekommen. Verstehe ich aber nicht, warum es gecancelt wurde. Und falls ich irgendwas vergessen habe, tut es mir leid, Leute. Ich glaube, New York war ja auch irgendwann einmal der Traum, dass sie nach New York gehen, also in den Großraum der Stadt, nicht in den Bundesstaat, weil Watkins Glen ist ja ein Bundesstaat, aber in die Stadt New York. Also du brauchst das halt. Und ich finde, dass es ein guter Kalender ist, den Nesca aufgezogen hat. Vor allem, du hast eine gute Variabilität, weil du ja verschiedene Typen Rundstrecke hast. Du hast kurze, du hast technische, du hast längere, du hast im Start, du hast so einen Hybriden. Also, weißt du, was ich meine? Das ist, du hast ja nicht so wie klassische, ich sag mal, Formel-1-Strecken, die vor allem unter der Tilke-Ära, wo eine der anderen glich, sondern du hast wirklich eine Variabilität und jeder Rundkurs ist doch eigen für sich, finde ich. Wobei ich glaube, dass man in Watkins Glen noch mal die Verlängerung, also die Variante, die Imsa auch fährt, mitfahren könnte, weil mit den jetzigen Next-Gen-Autos ist bewiesen, dass sie auch enge Kurven fahren können, ohne dass sie da Wheelspin oder was auch immer hinlegen. Also, Nesca könnte vielleicht drüber nachdenken, Watkins Glen ins ganze Layout zu fahren. Meine Meinung.
Ja, ich bin auch noch, also momentan geht es noch, es ist aushaltbar, weil es sind ja die 36 Rennen und davon sind 6 oder 7. Also der Großteil sind ja Ovale, die man sich anguckt.
Ja, eben.
Und mein Satz, aber trotzdem habe ich mal gesagt, ich gucke mir lieber ein langweiliges Kansas-Rennen an, anstatt ein Rundkursrennen. Aber das ist mein persönliches Ding. Nur jetzt meine Meinung auch dazu, wir sind jetzt an der Grenze, wo dann mit dem Rundkurs zu viel wird. Weil das ist ja im Endeffekt nicht eine Ära des Autos, was diese Rundkurse da hervorbringt, sondern es ist ja der politische Wille von Nesca dahinter, die Rundkurse weiter aufzunehmen. Ist die Frage, wie lange das gut geht und wann der Kipppunkt kommt, wann es zu GT-lastig wird, aber da kann man auch eine ganze Stunde drüber sprechen.
Das soll doch nicht Thema sein.
Es wird gerade im Chat über das Roval geschrieben. Das erste Roval habe ich gefeiert ohne Ende und danach war es nur noch scheiße. Das ist meine Meinung, was ich dazu sagen kann. Danach war es nur noch lame und langweilig und kann weg und gehört vor allen Dingen nicht in die Playoffs, meiner Meinung nach.
Ja, bin ich auch d'accord. Ja, damit haben wir das Thema, glaube ich, auch abgehakt, weil ich glaube, wir konnten wirklich eine ganze Spezialfolge über Rundkurse sprechen, aber das soll halt wirklich nicht Thema sein, auch wenn wir auf einem Rundkurs waren. Viel wichtiger ist das, was passiert ist. Und ich sag mal so, nach der letztjährigen Erwartung oder beziehungsweise nach dem letztjährigen Ergebnis war die Erwartungshaltung für dieses Jahr anders. Also im Sinne von, man wusste schon, also, naja, warte, lass mich neu formulieren. Die Erwartungshaltung war, dass es wieder ein Snooze-Fest wird. So rum, also ein Langweiler. So rum. Was rauskam, war anders. Das würde ich damit sagen. Weil schon in Runde 1 ging es schief. Sie haben es nicht durch die Bus-Stop durchgeschafft, ohne dass da was passiert. Und wenn ich die Aufnahme richtig gesehen habe, dann hat LaJoy Kyle Busch erwischt. Der pendelt halt über die Fahrbahn drüber, der kann halt das Auto nicht mehr kontrollieren aufgrund des Treffers. Ich glaube, Denny Hamlin landet dann in der Streckenbegrenzung. Stenhouse schlägt an. Blaney hat eine gebrochene Steering, also Lenkung, Lenkstange. Da kommen wir gleich dazu. Blaney, weil das ist wichtig, was danach passiert. Ich glaube,
Bell dreht sich.
Bell dreht sich weg. Buescher kommt irgendwie durch. Keselowski wird getroffen. Also da ist sehr, sehr viel passiert. Auf einmal, Allmendinger hat es auch dann einen Schaden erlitten, in der Folge sogar ausgeschieden. Also sehr, sehr viel auf einmal passiert. Und wie soll ich sagen, mit der ersten Caution war schon klar, okay, das wird kein Langweiler. Da geht's, da werden die Nackenfäuste ausgepackt, da wird gekämpft. Und mein Gott, vor allem ein Hamlin und ein Keselowski haben einen Kampf geboten, ey. Also die haben gekämpft bis zum bitteren Ende.
Ja, aber vor allem, was aber auffällig war, das zog sich durch Stage 1 und durch Stage 2 durch, in meinen Augen, eigentlich durch das ganze Rennen. Es haben die hart gekämpft, die nicht in den Playoffs dabei sind. Gefühlt, gell, also so vom Gefühl her, ich habe jetzt nicht die genauen Zahlen, aber Stage 1 und Stage 2 ist nur Briscoe als Playoff-Contender in den Top 10 mitgefahren und der Rest haben die anderen Jungs aus sich,
Ja,
quasi unter sich ausgemacht. Und da frage ich mich, wo waren denn die Playoff-Jungs? Und da waren ja auch ein paar dabei, die Roadkurse beherrschen. Ist ein Reddick, das ist ein Bell, der schon auf Rundkursen gewonnen hat. Und in dem Fall sind vorneweg Chastain,
Easy.
SVG und Allmendinger noch zeitweise, bevor er kaputt war.
Ja, wobei man sagen muss, die erste Stage hat ja Truex gewonnen gehabt,
Ja,
fairerweise. Es war aber
genau der.
strategiebedingt. Es war aber strategiebedingt. Das war, also wir müssen die erste Stage kurz aufarbeiten. Blaney scheidet aus. Kommen wir gleich dazu, was er gesagt hat. Chastain und Van Gisbergen dominieren nach Grundbelieben das Geschehen. Entscheiden sich aber nicht, die Stage-Punkte mitzunehmen. Klar, beide nicht in den Playoffs. SVG sammelt sowieso keine Punkte. Macht Sinn. Man geht auf den Rennsieg. Okay, macht Sinn. Truex wird Stage-Sieger. Interessant war nur, als der Blaney ausgefallen ist, ist im Nachhinein noch auf Social Media ein bisschen eine Diskussion ausgebrochen. War das gerechtfertigt von Nesca, ihn aus dem Rennen zu nehmen? Denn das Regulativ besagt, schleppt dich ein Hilfsfahrzeug an die Box zurück, ist es vorbei für dich. Okay, der Punkt ist cool. Das Problem von Blaney war aber nur, oder das, was er nicht verstanden hat, was auch viele nicht verstanden haben, und mich eingeschlossen, wenn ein Auto mit Plattenreifen zurückgeschoben wird an die Box, darf es weiter am Rennen teilnehmen. So, auch wenn es von dem Hilfsfahrzeug angeschoben wurde, auch wenn das Auto ohne Sprit auf der Strecke stehen bleibt und zurückgeschoben wird, darf es weiter an dem Rennen teilnehmen. Ein Blaney wird zurückgeschoben, darf nicht mehr weiter teilnehmen, weil er halt am Haken hängt, im Endeffekt aber trotzdem das Hilfsfahrzeug benötigt. Und er hat dann halt gesagt, wie kann Nesca, also praktisch auf Deutsch übersetzt, er hat dann gesagt, wie kann Nesca entscheiden, ob wir aus dem Rennen sind oder nicht, wenn sie uns nicht mal den Schaden haben begutachten lassen. Und weiter hat er dann gesagt, sie wissen gar nicht eigentlich, was sie da tun, in Bezug auf das Regulativ. Und da verstehe ich halt Blaney auch sehr gut, weil ich finde, man hätte dem 12-Team wenigstens die Chance geben sollen, zu sagen, okay, ist es reparabel, ist es nicht reparabel. Also man hätte wenigstens fair sein müssen und entweder du lässt alle wieder am Rennen teilnehmen oder du lässt dann halt keinen mehr am Rennen teilnehmen, sobald das Hilfsfahrzeug kommt, ist meine Meinung.
Ja, was ein bisschen außer Acht lässt, ist aber, wir kommen aus dem Oval. Und wenn
Ja.
du im Oval an so einem Haken in die Box geschleppt kommst, dann bist du meistens nicht mehr in der Lage, da an dem Rennen weiter teilzunehmen. Das ist eine, ist wahrscheinlich die Regel herausgeboren aus dem Ovalsport, weil da bist die Karre meistens so im Arsch, wenn du an dem Haken in die Box kommst, dass sich die Frage gar nicht stellt mit dem Weiterfahren. Jetzt in dem Rundkurs ist die Situation dann eine etwas andere.
Ja, aber ich find's halt trotzdem ein bisschen lächerlich, weil also ja, aber jetzt kann man argumentieren, halt hast du halt Pech gehabt, Pläne. Na, ist halt so. Kann man
Rule is a
argumentieren.
rule.
Ja, Rule is a rule, kann man argumentieren, aber es wird halt keinen Sinn machen, weil wie gesagt, auf der einen Seite werden Fahrzeuge zurückgeschoben, auch ohne Sprit, und auf der anderen Seite wird einer zurückgetowt und fällt aus und gerade einen amtierenden Champion so hinzustellen mit der Regel, ne, der auch noch ums Weiterkommen kämpft, weiß ich jetzt nicht, wie man das verantwortet nach draußen. Also ich fand es ein bisschen lächerlich von Nesca. Ich hätte es fairer gefunden, wenn sie gesagt hätten, okay, ihr seid in der Box, ihr kriegt ganz normal die DVP und wenn ihr es in der DVP nicht schafft, fliegt ihr raus wie jeder andere. Dann hätte ich gesagt, okay, cool, weil dann hätten sie wenigstens die Chance, es zu versuchen. So, weißt du, ich meine, die kriegen wenigstens die Chance, darum geht's, Blaine ja vor allem. Und ich verstehe halt seinen Frust. Und auch die Kommentatoren, also ich glaube, Steve Lattard hat ja auch den Frust verstanden, weil es halt schon ärgerlich ist, für Blaney, für Jonathan Hassler, für die ganze 12-Crew, vor allem für die Situation, die sie halt, für die sie nichts können. So. Aber wenn Nesca so entschieden hat, bin gespannt, ob sie es für 25 nochmal ändern. Ich glaube, Bob Boquist hat heute auch eine Frage beantwortet, eine Zuschauerfrage. Sollte die DVP in den Playoffs für Playoff-Teilnehmer geändert werden oder abgeschafft werden sogar? Meint er nein. Ganz trocken gehe ich auch d'accord, weil die DVP hat einen Grund. Die DVP sollte schon bleiben und sie wurde ja schon zugunsten der Playoffs-Fahrer auf 7 Minuten erhöht. Also sie war ja, glaube ich, mal bei 5 und wurde dann nochmal erhöht um 2 Minuten. Also, ne, ich verstehe schon, irgendwo muss den Schlussstrich ziehen. Und 7 Minuten sind okay. Nesca hätte halt toleranter sein können, meine Meinung. Aber ja, dann geht's weiter in Stage 2. Es bleibt beim gleichen Bild. Chastain und Van Gisbergen dominieren nach Belieben. Also nach Belieben, ja. Also die fahren dann den Feld weg. Die sind so stark, vor allem Van Gisbergen, dass, wie soll ich sagen, es lange Zeit so ausgesehen hat und eigentlich jeder dachte, das wird eine Sache zwischen Chastain und Van Gisbergen, wenn es grün bleibt. Da wird niemand in die Patte vom Brot nehmen. Kann man jetzt fragen, weil schon Van Gisbergen ja Trackhouse-Pilot ist, also er ist ja bei denen im Trackhouse-Vertrag und ist eigentlich nur geleast an Colic und und. Ob er jetzt Chastain überholt hätte oder nicht, da allerdings beide nicht in den Playoffs sind, nehme ich mal an, dass Van Gisbergen grünes Licht für einen Sieg gehabt hätte. Also, na, auch wenn er bei Colic gefahren wäre.
Macht's unter euch aus, genau.
Ja, glaube ich schon, dass Justin Marks entschieden hätte. Zack, weg, macht's uns euch aus. Ich glaube, wenn Chastain in den Playoffs gewesen wäre, hätte Shane Van Gisbergen nicht vorbeifahren dürfen. Da hätte Justin Marks gesagt, jupp, nein. Da ist Chastain halt jetzt den Vorrang, weil es halt um die Playoffs weiterkommen geht. Meine Meinung, ne? Aber ja, ich finde, das war trotzdem eine geile Show von Bahn. Weil es war so ein Katz-und-Maus-Spiel, die sind dem Rest weggefahren und waren aber trotzdem fair zueinander. Also da wurden keine dreckigen Moves ausgepackt, kein irgendwie, ja, ich schieb dich mal weg oder so, sondern das war knallhartes, gutes Rennen des Duos und die waren halt schneller als der Rest. Schäfer Gisbergen hat sogar mit 120 ein paar gequetschte Meilen die schnellste Rennrunde. Warum die Amerikaner in Geschwindigkeit eine Rennrunde messen, nicht wie wir Europäer in Zeit. Keine Ahnung. Aber die Amerikaner sind so immer ihre Eigenarten beim Messen.
Genau, die große Überraschung war für mich wirklich Chastain, was der da abgefackelt hat, weil den hatte ich als Roadcourse-Ringer, so wie es so schon heißt, überhaupt nicht auf dem Schirm.
Ja.
Was du da ansprichst, ist ganz klar, du denkst halt aus der Teamperspektive und für das Team das Beste rausnehmen und so weiter. Was mir aber Nesca sehr gut gefällt, das ist so eine Teamorder oder so eine offensichtliche Teamorder, die es in der Formel 1 mal gab, nicht gibt. Also sie ist nicht so präsent. Das ist eher, hat man das Gefühl, jeder fährt für sich und jeder Vollgas und so weiter. Das gefällt mir an Nesca sehr gut, dass dieser Teamgedanke eher ein Fahrer- und Autogedanke ist, obwohl sie im selben Team sind. Nur mal als Randnotiz.
Ja, offiziell ist er Van Gisbergen Colic-Pilot im Cup, ne? Dieses Jahr nicht
Ja.
bei und auch in der Xfinity, aber jeder weiß, er steht bei Trackhouse unter Vertrag, fährt nächstes Jahr Trackhouse. Der Justin Marks wird dann schon irgendwas früher oder später sicher auch mit dem Band vor dem Rennen besprochen haben, Leute, fahrt euch bitte nicht in die Karre. So. Aber Justin hat es erwähnt, bärenstark, überraschend bärenstark. Er hat seine erste Pole auf einem Rundkurs geholt im Cup, im Watkins Glen, und er hat auf Watkins Glen 51 Führungsrunden geholt. So viele wie noch nie auf irgendeinem Rundkurs. Also verdammt stark für mich. Naja, ich will es nicht vorwegnehmen. Na, ich nehme es nicht vorweg. Ich mache später beim Linksabbieger.
Ja,
Aber ja.
wie ging denn die Stage 1 zu Ende?
Stage 1, Truex gewinnt sie, Stage 2 holt Chastain. Und dann beginnt, Moment, ich muss kurz meine Notizen öffnen, Stage 2 Conclusion. Und dann geht eigentlich eine ruhige dritte Stage los. Also es beginnt eigentlich ruhig, bis es zu einem Restart kommt, also bis es zum Stage Restart kommt. Sie haben sich ziemlich viel Zeit gelassen tatsächlich. Ja, und bis Larsen, Hamlin und Keselowski aneinander kollidieren und der Hamlin dann in der Barriere landet und dann funkt, was das Ganze soll. Keselowski konnte halt nirgends hin. Larsen war schon ganz innen, also ne, das war so ein bisschen zeichnend für das Rennen von Hamlin. Er hat irgendwie von ihm immer auf den Sack bekommen, hat sich trotzdem dann am Ende bis auf Platz
22, 23.
23 gekämpft. Das war und sogar in die Führungsrunde zurückgekommen. Er war sogar One Lap Down am Anfang. Also es war verdammt stark, die Vorstellung. Unsere Punktesituation kommen wir später, aber ich fand das sehr beeindruckend, was er trotzdem geleistet hat. Und dann ja, die dritte Stage. Danach sieht es wieder ruhig aus. Also dann geht lange Zeit gar nichts. Chastain und Van Gisbergen werden allmählich von der Konkurrenz auf frischen Reifen geschluckt, weil die halt einfach seit Runde 17 nicht gestoppt hatten. Man war halt auf einer Zwei-Stopp-Strategie. Das Ziel war klar, man kommt in Runde 17 und dann irgendwann in der dritten Stage und macht einen Zwei-Stopp und fährt durch. Was ich cool fand, war, dass Chris Buescher auf die gleiche Strategie dann umgeswitcht ist. Buescher hat erkannt, Chastain und Gisbergen haben einen Plan und er ist den mitgefahren. Also Scott Graves ist, glaube ich, sein Crewchief, hat Buescher mit reingeholt und das hat sich dann hinten raus voll ausgezahlt, weil hinten raus gab es zwei Gelbphasen plus die Overtime. Und das hat Chris Buescher dann in die Position gebracht, um den Sieg zu fighten. Und der Kampf am Ende, den nehmen wir noch nicht vorweg, weil noch ein bisschen was dazwischen passiert ist, vor allem eine Situation mit Byron Keselowski. Aber der Kampf am Ende war einfach gut. Also der war einfach knallhart geil. Fair, aber knallhart. Aber ja, bitte Daniel.
Ja, Kas Kralla hat seinen Mustang noch in einen 316 Ti kompakt
Wieso habe ich eine
verwandelt.
316 Ti? Das habe ich gestern nicht verstanden. Das musst du mir erklären.
Kennst du nicht diesen alten 316er BMW, Dreier BMW
Ja.
mit diesem abgeschnittenen Heck?
Ja, klar.
Ja, das waren meistens Ti-Motoren, also diese 316
Also.
Turbo-Einspritzer-Motoren, deswegen 316 Ti
Ah.
kompakt hieß der. Den gab es auch als 320, 318 und sonstiges, aber die meisten waren diese 316 Ti. So eine Karre aus den 90ern. Ja.
Okay, also ja.
Ja, zurück zum Thema. Und zwar, ja, der Rennplan von Van Gisbergen und Chastain und der Gewinner-Move war, dass Buescher sich dem angeschlossen hat. Noch dazu, du sagtest, sie wurden eingeholt, weil sie den Vorlauf von dem Reifen hatten. Da eine kleine Anmerkung von mir: Wir haben die ganze Zeit darauf gewartet, dass der kommt. Und dann
Ja.
fahren die 40 Runden lang den anderen weg. Und in der 41. Runde, da kann auch die 42. Runde gewesen sein, die unterwegs waren, bricht der Reifen brutalst ein. Also von
Ja.
jetzt auf gleich ging ja gar nichts mehr. Und aber 40 Runden lang hat dieser Reifen einwandfrei funktioniert. Da könnte man vielleicht die Stellschraube von dem Reifen runterdrehen, so auf 30, 32 Runden, dass dann der Fall-off kommt, würde noch mehr Würze reinbringen. Aber Würze war eigentlich genug in dem Rennen.
Ja, vor allem hat ja gut ja, ich glaube, das war so 52, 22er Reifen, hat gut ja angekündigt gehabt, vor allem nach dem Test im Juni, der da war, dass man einen weicheren Reifen bringt, der eben bis zu 3 Sekunden pro Runde langsamer werden soll, also über den Stint verteilt. Und ich gebe dir recht, der war trotzdem ein Stück zu hart. Also irgendwie, keine Ahnung, ob man für nächstes Jahr vielleicht beginnt, die Softreifen, die man in auf Wilkesboro und Richmond probiert hat, einsetzt, um einfach wirklich einen Falloff zu haben und wirklich eine Strategie zu haben. Oder ob sie einfach den Rundkursreifen noch weicher machen. Mal gucken, was passiert. Ich fand es aber auch bemerkenswert, wie lange sie durchgehalten haben. Klar, du hattest Gelbphasen dazwischen, wo der Reifen mal abkühlen konnte und ruhen konnte. Aber es war trotzdem bemerkenswert, wie lange er durchgehalten hat. Vor allem verschiedene Temperaturzyklen durchgehalten hat, was ja so ein Rennreifen eigentlich gar nicht mag. Und deswegen fand ich
Aber
das.
was du gerade dazu sagst mit dem Softreifen, ja, ich bin da absolut kein Fan von.
Nee, warum nicht?
Nein, weil in meinen Augen soll der beste Fahrer in dem am Tag, also der an dem Tag der beste Fahrer an dem in dem Auto, was an dem Tag am besten ist,
Ja.
dieses Rennen gewinnen. Und nicht derjenige, der die ganze Zeit auf hart durch die Gegend fährt, am Ende ein glückliches Gelb kriegt und dann mit dem Softreifen die anderen alle in Grund und Boden fährt. Das ist ungefähr genau derselbe Wortlaut, den Christopher Bell auch geäußert hat. Und dem schließe ich mich an. Also ich finde, man sollte da einen Reifen draufpacken mit einer Beschaffenheit und den das ganze Rennen fahren, damit es nicht dazu kommt, dass jemand mit einem Soft oder, naja, bringen Sie dann noch einen Ultrasoft-Reifen, der sich den bis zum Ende spart, bekommt 5 Runden vor Ende ein glückliches Gelb und startet dann vom Platz 10 einfach so an den anderen vorbei und gewinnt das Ding. Das ist jetzt die Situation in einem normalen Rennen. Übersetzen wir diese Situation ins Finale, wird es noch viel ärgerlicher. Jetzt kann man argumentieren, die anderen können ja auch alle den Reifen sparen, aber nein, will ich nicht sehen, ist nicht mein Ding. Brauchen wir nicht. Sollen bei einem Reifen bleiben, ist gut.
Okay. Ich finde schon, dass Nesca einen richtigen Schritt macht mit zwei Mischungen. Vor allem limitieren sie ja die Sätze. Also es wird deutlich weniger Soft-Sätze als Hard-Sätze. Ich finde das einen guten Move, weil es mehr Variabilität oder beziehungsweise mehr Strategie reinbringt. Und ich habe vorhin gelesen, dass in Martinsville der Soft-Reifen verwendet werden soll. Einfach um die Snooze-Fest-Aktion zu beenden. Aber ja, zurück nach Watkins Glen.
Ja,
Wir hatten.
eine Frage aus dem Chat beantworten.
Bitte.
Alessandro, die kannst du. Warum gab es wieder die Stage-Pausen, die es letztes Jahr nicht
Weil
gab?
Nesco auf die Idee kam, wieder Stagepausen am Anfang. Also am Anfang des Jahres kam sie auf die Idee, wieder die Stagepausen einzuführen. Frag nicht, ich verstehe es noch weniger als du wahrscheinlich.
Könnte an dem furzlangweiligen Watkins Glen-Rennen letztes Jahr gelegen haben.
Ganz ehrlich, sorry, aber die Stagepausen sind immer viel zu lang. Also, das ist einfach. Selbst im Watkins Glen brauchen die dann für eine Runde 3 Minuten gefühlt. What the fuck, Alter? So, sorry, aber fahr einfach weiter und fertig. Dann bring einfach ein Paket, was besser funktioniert. Und das ist eben, wenn du weichere Reifen bringst, wo halt die Reifen stärker einstürzen, wo du halt mehr Strategie hast. Irgendwas musst du tun. Du kannst nicht sagen, ja, wir brauchen Stage-Pausen, um das Rennen wieder spannend zu machen. Nö, sorry. Es geht auch anders. Für verschiedenste andere Serien beweisen, du brauchst nicht 2 Stage-Pausen während deines Rennens, dass das Rennen spannend ist. Fertig. Aber
Also,
ja, ich verstehe. Aber wer auch immer die Frage gestellt hat, ist
ich
eben.
bin der Meinung, ich bin der Meinung, man sollte diese Stage-Pausen drin lassen.
Nee.
Alleinstellungsmerkmal, das Rennen im Rennen, die taktischen Sachen mit Track Position oder Stage-Punkte abnehmen. Also mich holt das ab, mir gefällt das, ich würde das drin lassen. Wenn ich dieses clean Racing sehen will, wo dann der Beste gewinnt mit 15 Sekunden Vorsprung, da gibt es genug andere Serien, wo ich das sehen kann. Mir gefällt das, wie es ist, soll so bleiben.
Ich sage nicht, dass es
Meinung.
keine Stages geben soll. Ich sage nur, dass es keine Stage-Pausen geben soll. So wie es schon mal hatten, dass du quasi Stage beendet ist, aber es grün bleibt. Du hast dann genauso Strategie. Also so ist ja nett. Aber ich weiß nicht, wer die Frage gestellt hat. Ich sehe nämlich den Chat gar nicht.
Die Frage kam wieder vom Impact.
Gut. Apropos, hatte ich ja vorhin am Eingangs die Frage gestellt, ob wir vom Lärmpegel oder vom Lautstärkepegel passen oder wieder zu leise sind. Hat sich da irgendwas im Chat getan mittlerweile?
Ja, die sind alle zufrieden.
Passt.
Es hat keiner gemeckert.
Passt.
Nicht gemeckert ist auch gelobt.
Ja. Kommen wir zurück zum Rennen Watkins Glen. Und die Szene, die halt ein bisschen Fluganlagen-Flair hatte, und zwar Byron Keselowski kollidieren und Byron steigt quasi an der 6 auf bis ans Window-Net von Keselowski. War halt ein Rennunfall. Also ich finde da Bemühungen um eine Schuldfrage finde ich sehr traurig, weil das war ein Rennunfall, das war so dicht beieinander. Ich glaube, Logano hat minimals Keselowski erwischt. Und der ist dann halt nach links weggebogen. Aber das war keine Schuld, da ist keine Schuldfrage. Racing fertig. War halt spektakuläre Bilder.
Genau, waren spektakuläre Bilder. Und wenn man zu zweit nebeneinander durch den Tunnel fährt, kann es passieren, dass man sich berührt und dann wird der eine ein bisschen langsamer, der zieht noch links raus, sie berühren sich und dann kommt halt so ein Unfall zustande. Ich würde da jetzt auch keinem die Schuld in die Schuhe schieben.
Nö, bin ich
Pass
auch nicht.
pa und da passiert abhaken. Aber
Eben.
wieder Playoff-Leute getroffen.
Ja, und dann die entscheidende Gamephase, die Overtime ausgelöst hat, und zwar Reddick, von dem gar nichts gesehen wurde. Das war mein Siegertipp übrigens, einer war ja Bell. Meiner war Reddick, von dem gar nichts zu
Genauso
sehen
gut.
war. Also ich war bitter enttäuscht von Reddick. Ich sag's ehrlich, ich war bitter enttäuscht. Der hat das Training, war im Training schnellster, hatte, ich glaube, ein Top 5 Long Run Auto, in der, ich sag mal, Rennsimulation in Anführungszeichen. Ich war so enttäuscht, das glaubst du mir gar nicht. Also, ich weiß nicht, was sie da verändert haben am Setup. Es ging gar nichts. Also, da war noch weniger als null los, auch bei Bubba Wallace. Also, ganz 23 Level ist im Prinzip abgestorben, gestern bei dem Rennen. Lass mal Montoya weg, weil der ist ja nur Gaststarter gewesen. Aber die beiden 23-11-Piloten sind abgestorben gestern, da war gar nichts zu sehen. Das war bleibt ein Pech und Pan. Sag ich dir offen, wie es ist. Und dann ist Reddick halt umgedreht worden beim Restart, hat die Overtime ausgelöst, und in der Overtime hat Frank Gisbergen mit so einem kleinen Anklopfer Busche in der ersten Kurve ein bisschen weitergeschoben, ist innen durchgezogen. Erste Runde vergeht. Wir waren ja im Discord-Chat bei uns zusammen mit Kai und haben ja über das Rennen gesprochen gehabt. Und da war so die Befürchtung, ja, gibt's noch mal Gelb, ja oder nein? Und dann kam eben die weiße Flagge und wir wussten, okay, jetzt egal was passiert, es ist durch. Und Van Gisbergen und Buschert geben sich einen Kampf, also Messer zwischen den Zähnen. Wie soll ich sagen, auf der Rasierklinge, es geht hoch Richtung Bastop. Van Gisbergen macht einen ungewohnten Fahrfehler. Wirklich muss ich sagen, das ist ein ungewohnter Fahrfehler von ihm. Touchiert minimalst beim Eingang die Streckenbegrenzung. Das Auto wird aus der Balance geworfen. Es ist die Chance von Buschert, der sich in die Karussellkurve innen hineinbremst, vorbeizieht. Es hatte Szenen von dem Brad Keselowski gegen Marcus Ambrose vor 12 Jahren. Es war eine Neuauflage, was man so in den sozialen Medien gelesen hat, so ein, wie soll ich sagen, Rematch oder wie auch immer das Rebirth oder wie auch immer man das bezeichnen mag. Es war auch ein legendäres Watkins Glen Finale, Keselowski gegen Ambrose. Und das war genauso legendär zwischen Buschert und Van Gisbergen. Es war knallhartes Racing, geiles Racing, fair. Und was ich richtig toll fand, war Van Gisbergen, der in die Victory Lane gegangen ist und Buschert gratuliert hat. Das fand ich wirklich cool, weil das wirklich großen Respekt gezeigt hat zwischen den beiden. Fand ich wirklich toll. Und so muss Racing sein. Knallhart, aber fair und mit viel Respekt.
Und es war ein Fahrfehler, es war kein Bump and Run von Buscher.
Ja, ich hab
Er
zuerst gedacht,
hat
es wäre ein Bump'n'Run. Ja.
kurz mit dem rechten Hinterteil die Streckenbegrenzung berührt. Das hat ihn etwas aus dem Takt gebracht. Buscher sticht rein, SVG versucht wieder reinzuziehen, sie berühren sich. Dadurch schiebt der innere Buscher den Jane von Gisbergen nach außen und zieht innen durch. Das war sehr, sehr geil. Das hat
Ja.
richtig Spaß gemacht so zuzugucken.
Nee, ich habe gedacht, Buschert hat den Van Gisbergen dann Ausgang Bastard noch den Nudge gegeben, dass er noch ein Stück weiter schiebt. Aber war halt nicht so, habe ich falsch gesehen. Trotzdem, wie gesagt, geiles Finish. Und Van Gisbergen hat auch von einer Racheaktion oder so abgesehen. Also irgendwie da versuchen, in der letzten Kurve den noch abzuräumen. So alle aus den Dillen, ja, wissen wir ja, was passiert ist. War, wie gesagt, ich bin einfach voll des Lobes. Also für mich war das Finish einfach geil. Chastain ist Vierter geworden, der das Rennen bis dahin dominiert hatte. Der wird sich in den Arsch gebissen haben. Aber ich sag mal so, es hätte eigentlich sogar noch eine geilere Geschichte werden können, weil es Bayer Motorsports mit Hose war Dritter wurde. Wahnsinn. Von Platz 29 im Übrigen, ne? Hose war ist von 29 losgefahren. Zane Smith wird von Platz 19 Fünfter und LaJoie wird von Platz 18 Achter. Also, ich kann mich jetzt nicht ad hoc erinnern, dass alle drei Spire Chevys im gleichen Rennen in die Top 10 gefahren sind.
Naja, also das habe ich auch nicht auf dem Schirm. Aber also dieser Teamerfolg in den Top 10, der ist schon bemerkenswert, da hast du recht.
Der ist geil, der ist
Vor
wichtig,
allem,
vor allem für die Moral.
hat LaJoy nicht das erste Chaos ausgelöst?
Ja, hat er.
Ja, gell? Hat er, genau. Und
Und
der Chat schreibt auch noch, dass Reddick schuld an dem Truex Malheur ist. Ja, das ist wohl
ja.
so.
Ja.
Truex war auch nicht sonderlich begeistert. Also
Nö,
der
nö.
war ziemlich. Es waren einige so nicht sonderlich begeistert. Kyle Busch war nicht sonderlich
Oh
begeistert.
ja, der war richtig krass.
Hamlin hatte wahrscheinlich auch eine Riesenlaune, als er aus dem Auto gestiegen ist. Aber lass uns mal kurz über Hamlin sprechen, oder? Wir haben ihn alle schon in
Ja.
einem Must-Win gesprochen. Da kommen wir so langsam in das Thema Punktestand rüber. Wir haben ihn
Ja,
alle
wechseln
schon
wir
in
gleich
eine.
mit Thema Punktestand. Das ist ein gutes Stichwort. Ja.
Genau. Wir haben ihn alle schon in eine Must-Win-Situation gesprochen und dann fährt er mit der komplett zerknautschten Kiste noch auf 23 vor und startet jetzt, glaube ich, minus 6. Also minus 6
Ja.
Punkte unterm Cut, also noch alles drin,
Ja.
ist aus eigener Kraft zu schaffen, noch weiterzukommen.
Ja.
Erklär uns mehr.
Ja, wie du gesagt hast, er war totgesprochen nach dem Startunfall. Also halt Playoff-mäßig, ne, bitte. Alle dachten, okay, das wird ein Must-Win in Bristol. Und er hat gekämpft. Also Hamlin hat bis, ich habe es ja eingangs erwähnt, bis zum bitteren Ende, bis ums Verrecken, ist er dann weitergefahren. Komplett onduliert die Kiste. Man hat bei jedem Boxenstopp weiter repariert. Und er ist jetzt im Playoff der erste Fahrer unterm Cup mit minus 6 Punkten. Das ist locker machbar über die Punkte. Also das ist, da braucht man nicht diskutieren, er braucht keinen Sieg. Das geht über die Punkte. Keselowski ebenso, die Auto krumm schief. Ich weiß gar nicht mehr, ob er überhaupt noch Originallack irgendwo hatte. Oder ob das alles schon teil weitergefährt wurde durch andere Berührungen, ist bei minus 12 auch über die Punkte machbar. Martin Truex Jr., minus 14, auch über die Punkte machbar. Wird zwar schwieriger, ist aber machbar. Haben wir schon erlebt gehabt. Wir haben, glaube ich, sogar schon über 20 Punkte aufgeholt. Auch wohl Yaki sind über die Punkte. Harrison Burton bei minus 20. Ich habe den, also er war mein erster Exit. Ich habe es offen gesagt, den habe ich gleich. Ich glaube, da geht es aber allen so, dass der fliegt. Der ist bei minus 20. Der kann es über die Punkte, muss zwar verdammt viel richtig laufen für ihn. Es geht aber auch noch über die Punkte für ihn. Wenn er jetzt zum Beispiel in die Top 5 fährt und der Rest fällt da knallhart aus am Anfang, ist er über die Punkte weiter. Also, es ist Wahnsinn, was Watkins Glen geboten hat. Wahnsinn, was Watkins Glen ermöglicht hat. Jetzt für Bristol, das wird ein Fest in der Nacht von Samstag auf Sonntag bei uns. Und ich glaube, halb zwei geht's los. Das wird, ja, wie soll ich sagen, ein Festival. Also das
Spannend.
wird ein Kracher, das wird krachen an allen Ecken. Und vor allem ist das Bristol Night Race bei den Amerikanern, ne? Da ist noch mehr Würze drin, weil es ist eines der, ich sag mal, wichtigen Rennen für die, vor allem für die Piloten. Und um das Playoff-Bild zu vervollständigen, Ty Gibbs ist auf der 12 bei plus 6, Briscoe auf 11 bei plus 6, also die sind Punkte Gleichstand. Und das sind eigentlich die einzigen zwei, die noch zittern müssen, weil Byron auf der 10 bei plus 25 und dann aufwärts bis Christopher Bell auf der 2 plus 46. Also ich sag mal so, und Logano, das führen da schon weiter wegen dem Sieg. Also die ersten 10 müssen sich keine Sorgen machen, wenn da nichts passiert. Aber Platz 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ich sag mal so, 6 Fahrer und 2 Plätze.
Genau. Aber auch selbst die, die über 20 Punkte mehr haben, die sollten noch gefälligst ins Ziel kommen und kein DNF
Ja,
hinlegen. Weil
aber
wenn
wenn die
man
dann Top
DNF
15,
hinlegt, dann wird's halt immer kritischer.
ja, aber wenn die
Und
dann Top
man
15
muss bei
waren.
Hamlin aber auch noch dabei sagen, ja, hätte die nicht den Motor da aus Versehen instand gesetzt, sähe die Welt für Hamlin total gechillt aus. Dann wäre er nämlich, glaube ich, Platz 2, 3 irgendwo da oben.
Ja.
Und mit dem dicken Punktepolster und könnte sich zurücklehnen in den Chaosrennen. Und jetzt ist der gute Hamlin mit seinem All-In gefordert, in Bristol was auf die Beine zu stellen. Und gefälligst nicht auszufallen.
Ja. Also, ich sag mal so, wenn dann Byron Larson, die halt plus 25 und mehr halten, in die Top 15 fahren, ist für die Sache geritzt. Also, die brauchen sich dann keine Sorgen mehr machen. Das wird dann keine Hürde. Top 15 und du bist weiter. Wird sogar mein Top 20 will auch reichen. Soll sogar reichen. Aber ja, das ist die Punktetabelle, die Playoff-Wertung. Ryan Blaine ist übrigens nur noch bei plus 29, trotz des Ausfalls gestern. Da sehen wir halt, wie wichtig Punkte sind. Und auch ein Tyler Reddick nach einem Katastrophentag trotzdem bei plus 30 zu halten. Schon ein starkes Stück. Aber ja, wollen wir gleich zum Linksabbieger gehen, weil ich glaube, wir quatschen schon wieder fast eine Stunde.
Ja, ich will nur ganz kurz auf. Ja, lass uns heute mal ein bisschen länger reden. Funktioniert so gut, der Chat ist fleißig dabei.
Alles klar.
Der Impact schon wieder. Der Impact schreibt, Andreas Frank schreibt, unser Chef ist auch im Chat unterwegs. Er ist nicht so optimistisch mit Trix, weil er mit minus 14 sieht er ihn in einer Must-Win-Situation in Bristol. Ein
Ja, es ist
Platz,
halt die
ein
einfachste
Punkt.
Lösung. Die einfachste Lösung. Ja, gut, plus Stage-Punkte, ne? Da kann er auch richtig aufholen. Wenn ihr zum
Ja.
Beispiel die ersten zwei Stages sweept, sind ja schon 20 Punkte, die er auf dem Konto hat für den Renntag. So, also
Genau, und dann kommt Hamlin ins Schwimmen.
das ist über die Punkte locker machbar, gerade wegen der Stage-Punkte. Also,
Genau.
ich bin gespannt, wie das ausgeht. Wir sind ja noch, also das können wir ankündigen. Wir sind ja in Oschersleben, Rob und ich, an dem Wochenende. Wir machen die Euronesca vor Ort. Da werden wir viel Content produzieren. Das können wir jetzt auch schon so exklusiv verraten. Deswegen habt bitte ein bisschen Milde, wenn wir ja den Ticker ausfallen lassen, weil um 1:30 Uhr werden wir das Rennen garantiert nicht tickern. Vor allem, weil wir ja am Sonntag weiterarbeiten müssen, sehr früh morgen schon. Deswegen, ja, wir werden halt so versuchen, so schnellstmöglich die Rennnews natürlich nachzubringen und auch entsprechend bekannt zu geben, wer in die Runde der letzten 12 eingezogen ist. Aber habt bitte ein bisschen Nachsicht, dass es keinen Ticker geben wird.
Ja. Und die Nachbesprechung mache ich mit Robert.
Machst du mit dem Robert, kannst du eigentlich direkt am
Genau.
Sonntagabend machen, weil er ist eh drin. Ja, zurück zum Ergebnis. Da wollte ich noch ein paar Kandidaten, oder willst du Linksabbieger machen? Und dann zum Ergebnis.
Ich glaube, Zahlen haben wir eigentlich genug. Oder hau noch das raus, was du unbedingt loswerden willst, und dann machen wir links-rechts-Abbieger.
Ich wollte noch über Montoya sprechen.
Ist mir
Weil.
gar nicht aufgefallen, sage ich ganz ehrlich. Der ist mir bis Rennmitte noch nicht mal aufgefallen.
Also, Juan Pablo Montoya, ne, bekannt aus seiner Williams-Zeit bei der Formel 1, hat in Watkins Glen tatsächlich schon mal gewonnen gehabt. Und er hat sogar mal einen Rundenrekord im Qualifying aufgestellt. Ich glaube, wann waren das? Zu 10 oder zu 12? Zu 12, glaube ich. Wo er eine Rekordzeit im Qualifying, zwar deutlich, ich glaube, über 4 oder 5 Zehntel zum nächsten aufgestellt hatte. Und Montoya ist ja ein Rundkursfahrer, ne? Der ist schon überall auf der Welt gefahren, ist alles gefahren, hat alles gewonnen, praktisch. Also, ich weiß nicht, ob er wirklich alles gewonnen hat, aber ihr wisst, was ich meine. Es gibt nichts, was er noch nicht gemacht hat. Und dass er jetzt nach über 10 Jahren wieder in die NASCAR zurückkehrt und den One-Off macht, im 2311 Toyota, war eine geile Nummer. Ich fand, er hat sich auch gut gegeben. Er war ja zeitweise, glaube ich, 8. oder 9., was ziemlich stark war. Vor allem für einen Mann, der halt keine Next-Gen-Erfahrung hatte. Er hat ja keinen Test davor gemacht oder irgendwas, sondern rein da ins Training und gib ihm. Und er hat das wirklich gut gemacht, solide gemacht, kalkuliert gemacht, war halt viel Erfahrung
Unauffällig
dabei.
gemacht.
Unauffällig gemacht und es war halt viel Alterserfahrung dabei. Er hat ja, wie gesagt, alles schon gefahren, was irgendwie 4 Räder hat. Und er weiß halt natürlich, dass so ein Rennen noch nie in der ersten Runde entschieden wurde, aber sehr wohl in der ersten Runde verloren wurde. Und dieser zwischenzeitliche Platz 8 und 9 fand ich wirklich, wirklich toll, weil ich mich wirklich gefreut habe für ihn, weil ich irgendwo die Hoffnung hatte, wie geil wäre das, wenn der Montoya, der alte, das ist denn der, ich glaube, der ist 49 mittlerweile,
48, 49, ja.
ist ein 75er Jahrgang, wenn der alte Hund, Ausdruck darf verziehen werden, aber wenn der alte Hund da daherkommt, keine Ahnung vom Next-Gen-Auto hat und trotzdem so ein Top-Ergebnis reinfährt und dabei auch seine Teamkollegen, ja vor allem Tyler Reddick, der ein Rundkursfahrer ist, so in den Schatten stellt, hätte schon was Geiles gehabt. Und dann in der letzten Stage, beziehungsweise zu Rennende, ist man dann nur noch 32. geworden. Er hat dann irgendwann einmal später nach dem Rennen, ich glaube, wo war das? War das bei Front Stretch? Ich bin mir nicht sicher, ob das gegenüber Front Stretch war oder nicht. Auf jeden Fall gegenüber einem Amerikaner. Man hatte bei ihm ein Auto, also die Startnummer 50 war ein Auto, was auf die Platz 7 oder 8 hätte fahren können. Man hat aber mit Blasenbildung an den Hinterreifen zu kämpfen gehabt. So, wenn du halt aber Blasenbildung hast, hast du halt keine Chance mehr. So, das ist, der Reifen überhitzt, der Grip geht runter, du kämpfst im Prinzip so, als würdest du ja, auf rohen Eiern fahren oder mit der Felge auf dem Eis fahren. Du hast einfach keinen Grip auf den Hinterachse. Du kannst dich beschleunigen, wie du willst. Du kannst dich bremsen, wie du willst. Du musst auch aufpassen beim Einlenken, weil halt der Hinterachsgrip nicht mehr da ist. Viele Faktoren. Und ich finde halt trotzdem, ich sag mal so, ich würde mir wünschen, dass Montoya noch einen macht. Ich würde mir echt wünschen, dass Montoya noch ein Rundkursrennen macht und mal beweist, was er wirklich kann. Ich finde auch, ein Kobayashi könnte gern wiederkommen. Ich finde auch, ein Kimi Räikkönen könnte wiederkommen.
Du
Ich finde auch,
triffst es ab, Alessandro.
ja, aber ich meine nur, also diese Stars tun ja auch gut der NASCAR Cup Series, ne? Du kriegst halt, du mobilisierst da wieder vielleicht, ja, wie soll ich sagen, neue Fangruppen. Gerade Montoya als Kolumbianer, ne? Mobilisiert da halt vielleicht wieder die Kolumbianer, die kolumbianischen, vielleicht sogar die ganzen südamerikanischen Fans wieder, die da vielleicht extra einschalten für Montoya. Das heißt, wieder Einschaltquoten für NASCAR und. Du weißt, worauf ich hinaus will, ne? So, ich finde das halt coole Nummer und ich finde es auch schön, dass sich die Teams und NASCAR auch diesbezüglich so offen präsentiert. Klar gab es das schon in der Vergangenheit mit den internationalen Fahrern. So ist es ja nicht. Aber ich finde es das schön, dass man das weiter macht und vor allem fördert. Also, dass man das wirklich fördert mit diesen, vor allem mit diesen coolen Drittwagennamen, ja. Project 91, Stage 60 bei RFK und Trackhouse. 2311 Racing hat ja auch einen Namen für das dritte Auto gehabt. Mir fällt er nur nicht gerade ein. Also, ich finde das wirklich eine coole Sache, die da vor sich geht.
Gut. Linksabbieger.
Linksabbieger, NASCAR. Sie haben gewonnen gestern. NASCAR hat gewonnen mit der
Weil
Show.
es so schön war.
NASCAR hat gewonnen gestern mit der Show. Ja. NASCAR ist
Hol
Linksabbieger.
mal einen Fahrer. Hol mal einen
Nee.
Fahrer. Gewöhn dir das mal
Ah.
an.
Okay, ein Fahrer.
Hau einen raus. Spontan.
Van Gisbergen.
Vergiss Bögen.
Aber der Punkt ist, es ist Van Gisbergen, es könnte aber auch Chastain und ein Buescher sein, es könnte auch ein Denny Hamlin für sein Comeback sein. Die ganze Palette, ja. Also deswegen, so einen richtigen gibt es für mich nicht, aber Van Gisbergen hat einfach geiles Rennen gezeigt. Er hat wieder gezeigt, warum er so eine Gefahr ist auf den Rundkursen und warum er nächstes Jahr auch eine Gefahr sein wird, um den Playoff-Einzug. Weil die Rundkursrennen werden da sein und der wird nächstes Jahr ein Rundkursrennen gewinnen. Da bin ich mir sicher, so sicher wie das Amen in der Kirche am Sonntag.
Ja. Mein Linksabbieger, du hast es auch genannt. Ich habe überlegt, ob ich Hamlin nehme, weil er nicht aufgegeben hat. Ich habe überlegt, ob ich Chastain nehme, weil ich ihn so nicht erwartet habe auf dem Rundkurs. Und halt Buescher, weil er am Ende mit Shane van Gisbergen, den man auch nehmen kann, eine super Show abgeliefert hat. Und ich habe mich dazu entschieden, ich nehme den Rennsieger, den Buescher, weil ich ja eh so ein kleiner Fanboy bin. Ich habe mich für ihn gefreut. Leider kein Playoff-Teilnehmer, weil er in Atlanta um 0,001 Sekunden den Sieg verpasst hat. Wir erinnern uns alle an das tolle Finish. Deswegen ist mein Linksabbieger Chris Buescher mit AFK in Ford war es und finde ich ganz cool. Rechtsabbieger.
Chris Busch aus Prosper, Texas hat gewonnen. Der übrigens gesagt hatte, man hatte das Ziel, Playoff-Spoiler-Sieg zu landen. Das hat man erfüllt. Rechtsabbieger.
Soll ich zuerst, willst du
Ja,
überlegen?
mach zuerst.
Mein Rechtsabbieger ist Christopher Bell.
Warum?
Weil, ja gut, er war ja am Anfang in die Kollision verwickelt, wo er sich gedreht hat, aber ich glaube nicht, dass das Auto jetzt so stark beschädigt wurde, dass er da mit irgendwas zu kämpfen hatte. Vielleicht hat er auch einfach nur einen schlechten Tag erwischt, ich weiß es nicht, aber er gondelt da das ganze Rennen irgendwo auf Platz 23 rum, glaube ich, das höchste war 13 und ganz hinten war er auch. Und ich habe Christopher Bell als meinen Meistertipp eingetragen bei uns auf der
Ich freue
Homepage.
mich.
Und dann hoffe ich doch einfach mal, dass der gute Mann da irgendwelche Leistungen bringt, um sich Punkte zu sammeln. Der muss ja nicht jedes Rennen gewinnen, das ist ja auch zu viel verlangt. Aber man kann doch sich in einem Rennen steigern. Man kann ja auch mal hinten irgendwo gefangen sein und erarbeitet sich durch Strategie oder irgendwas sich irgendwie nach vorne, weil Rundkurse fahren kann der auch. Kommt zwar vom Dirt und Ovalsport, aber der hat auch schon bewiesen, dass er Rundkurse fahren kann. Deswegen war ich davon etwas enttäuscht und nehme Christopher Bell meinen Meistertipp.
Jetzt nehme ich NASCAR, weil tatsächlich, ja, weil wenn 10 von 16 Playoff-Fahrer straucheln, plus die Regelauslegung gegen Blaney, und man hat sogar Negativ-Historie geschrieben, zum ersten Mal in der Playoff-Ära war kein Playoff-Fahrer bei Zieleinfahrt in den Top 5. Das ist halt irgendwie schwierig. Vor allem ist Zeit.
Sag doch einfach La Joy als Rechtsabbieger.
Nee. Und zeitweise war sogar, glaube ich, gar kein Playoff-Fahrer in den Top Ten. Weil halt
Doch,
irgendwie.
Briscoe hielt
Ja,
es
das
dann
stimmt,
hoch.
Briscoe. Aber er hatte kein Mitspracherecht um den Sieg. Aber es war halt wirklich so ein bisschen so, jeder Playoff-Fahrer gefühlt oder fast jeder Playoff-Fahrer hatte Schwierigkeiten. Und das war halt ein bisschen traurig für die, besser aber für die Nicht-Playoff-Fahrer, die einfach frei fahren konnten. Und Honorable Mentions über die Performances, die guten, will ich noch Spire Motorsports erwähnt gehabt, das hatten wir vorhin erwähnt gehabt. Und Honorable Mention will ich noch einen Moment, wo waren der? Eigentlich keinen mehr, weil Justin Haley ist 29. geworden. Und da will ich aber auch gleich einhaken. Und zwar unser britischer Kollege, ich darf ihn mittlerweile, wir nennen es einfach Kollege, der den Fan-Account von Allmendinger und Haley betreibt. Ich glaube, das ist der einzige in ganz Europa. Der hat gestern auch wieder getweetet, und ich glaube, der dürfte mit schlechter Stimmung ins Bett gegangen sein, weil Allmendinger ausgeschieden ist und Haley 29. Jo, also ich sag mal so, der geht ungefähr, ist wahrscheinlich ungefähr so schlecht ins Bett gegangen gestern Abend wie ich, wenn JJ Yealy ausfällt, wenn er ein Rennen mitfährt. Dementsprechend, was haben wir noch zu sagen? Ja, wobei
Gar nichts
eigentlich ist
mehr.
doch,
Gar
oder
nichts mehr.
wobei
Wir
ich.
haben, wir haben zusammen
Warte.
das, du und jetzt ist Schluss. So, wir machen jetzt Schluss. Wie viel Uhr haben wir? Wie lange quatschen wir schon?
Offiziell läuft die Aufnahme schon seit einer Stunde.
Genau, Stunde reicht. Du und Rob, ihr seid in Oschers Leben.
Ja.
Genau. Dann wünsche ich euch da ganz viel Spaß
Ich
und
mach's, danke.
bekommt so viel Content zusammen für unsere Community, wie ihr hinbekommt. Und ansonsten habt vor allen Dingen Spaß. Habe mir auf jeden Fall fest vorgenommen, Samstag auf Sonntagnacht, also nicht Sonntag auf Montag, Samstag auf Sonntagnacht ist das Rennen,
Ja.
mir das zu geben. Wir twittern einfach auf unseren Privataccounts und haben dann da auch sehr viel Spaß. Ganz in allem war das ein erfolgreiches Wochenende für mich. Ich habe ein schönes Rennen gesehen, obwohl es kein Oval war und Rundkurs. Die Seahawks haben das zweite Mal in Folge gewonnen, wollte ich auch noch kurz erwähnen. Und damit sind wir raus. Alessandro, Schlusswort. Ich bin damit weg. Ciao.
Schlusswort ist, falls ihr in Oschersleben auch seid, liebe Community, gebt uns Bescheid. Vielleicht können wir ein kleines Treffen arrangieren oder kurz mal quatschen oder whatever. Auch damit wir uns mal alle mal in Persona sehen, finde ich. Hat in Vendra ja schon gut geklappt. Würde ich ganz schön finden. Und ansonsten, ja, Daniel, die Pittsburgh Steelers sind eindeutig besser als die Seahawks. Die haben auch gewonnen, gestern gegen die Broncos. War ein schöner Sieg. Und ansonsten ja, Schlusswort. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid bei dieser Ausgabe, die technisch diesmal komplett funktioniert hat. Ich bin selbst verwundert. Und wir hören, sehen uns in für alle, die die Aufnahme später hören, Oschers Leben hoffentlich und dann wieder, wenn ihr die Nachbesprechung da habt. Vorschaubericht für Bristol kommt trotzdem Freitagmorgen, wie gewohnt. Und damit tschüss aus, fertig. Danke, arrivederci, buonanotte und gute Nacht.
Macht's gut, ciao.